Die Wochenbettdepression, die hat verschiedene Abstufungen. Da gibt es einen Test, der heißt EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Das ist eine Erhebung der Stimmungslage der letzten 7 Tage. Da kann man eine Selbsteinschätzung machen und somit vielleicht selber sich klar werden, ist das normal oder geht es wirklich schon in eine Depression? Und wenn ja, sich unbedingt Hilfe holen.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Paracelsus Lab Podcast. Ich freue mich heute, dass wir wieder ein sehr spannendes Thema haben werden. Und es ist ein vermeintlich spezielles Thema, aber es betrifft doch ganz schön viele Menschen. Wir wollen heute über das Thema Wochenbettdepressionen sprechen. Und das werde ich nicht alleine tun. Nicht nur, weil mir selbst persönlich die Erfahrung dabei fehlt, sondern weil es auch bestimmte therapeutische Ansätze gibt, die wir diskutieren sollten. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast, Annemarie von Witzleben. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast, über die ich mich sehr gefreut habe, weil mir das Thema sehr wichtig ist und ich möchte, dass sehr viele Menschen davon erfahren.
Bevor wir anfangen und worüber wir dann genau sprechen wollen und was es dann im Detail ist, ich habe gerade schon gesagt, es betrifft sehr viele Menschen, Wochenbettdepressionen. Kannst du uns im ersten Schritt mal eine Einführung geben, was versteht man unter Wochenbettdepressionen?
Ungefähr 10-15% der Mütter leiden an einer Wochenbettdepression direkt nach der Geburt, beziehungsweise so zwischen 3 Wochen und 6 Monate nach der Geburt. Also es kann wirklich Monate eben andauern. Man versteht darunter eine depressive Verstimmungslage. Man hat Schlafmangel, man fühlt sich überfordert mit der Situation, kann das Kind nicht wirklich, man versorgt es nur, aber kann ihm nicht wirklich Liebe schenken, weil man so mit sich selber beschäftigt ist. Und das Schlimme ist eigentlich, die meisten Mütter gerade beim ersten Kind denken, es ist normal, so dieser Zustand.
Interessanterweise, in meinem Erfahrungshorizont würde ich sagen, Wochenbettdepression ist ein Thema. Du hast gerade gesagt, es betrifft nun mal wirklich viele Menschen und wahrscheinlich gibt es eine Dunkelziffer, wenn es gar nicht wirklich erkannt wird, die deutlich höher ist. Also Diese 10-15% bezieht sich auf diagnostizierte?
Wahrscheinlich, genau. Die Dunkelziffer ist sicher höher, genau.
Ich habe aber schon das Gefühl, dass es etwas ist, was im Vorfeld oder während der Schwangerschaft thematisiert wird, danach, nach der Geburt, dann aber eben nicht mehr thematisiert wird. Weiß nicht, hast du selbst Kinder?
Ja, ich habe selber 2 Kinder.
Also dann ist wahrscheinlich die Situation nach der Geburt nun mal wirklich etwas Besonderes und Außergewöhnliches und vielleicht kommt dann genau dieser Bezugspunkt nicht, dass man über das Ungewöhnliche vielleicht doch nachdenkt näher.
Ja, man denkt nach der Geburt ist sowieso alles anders und kann schwer einschätzen, was ist normal, was gehört dazu und was nicht. Ja, relativ normal ist der Baby Blues, der ist so typischerweise 2. bis 5. Tag nach der Geburt, weil die Frauen einfach einen Hormonabfall nach der Schwangerschaft haben. Da weinen sie viel. Aber nach 5 Tagen ist das dann auch, also spätestens am 5. Tag ist das dann auch vorbei und kommt nicht wieder, ja.
Und es bleibt dann typischerweise, also weil da ist ja vielleicht auch genau diese Abgrenzung, da ist es der Blues, da ist es eine Wochenbettdepression. Also wo würdest du hier eine Abgrenzung sehen oder gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Abgrenzung vorzunehmen?
Also Blues ist ganz klar, das ist dann eben nach 2-3 Tagen vorbei und kommt nicht wieder. Die Wochenbettdepression, die hat verschiedene Abstufungen. Also das ist eine große Bandbreite mit vielen Abstufungen. Da gibt es einen Test, der heißt EPDS. Das steht für Edinburgh Postnatal Depression Scale. Den findet man leicht online, wenn man Wochenbettdepression-Test-Fragebogen eingibt. Das ist eine Erhebung der Stimmungslage der letzten 7 Tage. Da kann man eine Selbsteinschätzung machen und somit vielleicht selber sich klar werden, ist das normal oder geht es wirklich schon in eine Depression? Und wenn ja, sich unbedingt Hilfe holen.
Und ich finde es interessant, weil wir im Vorfeld auch, als wir uns kennengelernt haben, gesagt haben, über welches Thema wollen wir sprechen? Du hast gesagt, dieses Thema interessiert dich brennend. Ich habe eben noch nicht ausführlich genug gesagt, du bist hier in München in einer eigenen Praxis im Bereich der Osteopathie tätig. Vielleicht magst du uns dazu auch nochmal etwas sagen und auch der Grund, warum, wie bist du auf dieses Thema gekommen, warum beschäftigt dich das?
Ich bin seit 11 Jahren selbstständige Osteopathin in einer Praxisgemeinschaft mitten in München und es beschäftigt mich weil ich selber 2 Kinder habe und natürlich somit auch viel mit anderen Mamis in Kontakt bin und gerade letzte Woche wieder eine Patientin hatte, die das 2. Mal zu mir kam. Das 1. Mal kam sie eigentlich, ich glaube, wegen Rückenschmerzen oder irgendwas anderem zu mir. Und wir redeten und irgendwie klingelte es bei mir und ich dachte, ah, vielleicht geht schon in eine Wochenbettdepression. Und als sie dann eben letzte Woche das zweite Mal zu mir kam, sagte sie, ach Mensch, Annemarie, vielen Dank für die Behandlung. Mir war gar nicht klar, dass ich eigentlich schon in einer Depression war. Ich habe jedes Mal, wenn mein Kind geweint hat, mitgeweint. Ich konnte überhaupt keine Freude über das Baby empfinden. Und jetzt fühle ich mich völlig anders und bin klar im Kopf und fühle mich wahrscheinlich wie eine normale Erstgeborene.
Wie lange war das nach der Geburt, bis sie zu dir kam?
Das Kind ist 4 Wochen alt.
Okay, also auch dann dementsprechend schon ein längerer Zeitraum, wo es deutlich über diese Blues-Situation ja, wo man im Ursprung, genau. Also deswegen nochmal das zu unterstreichen. Also es war wirklich schon länger anhaltend. Genau. Und ich finde es interessant, weil jetzt wäre natürlich für viele auch Betroffene die Frage oder die Erfahrung gemacht haben, was hast du dann gemacht? Also oder ist es eine osteopathische Behandlung, die einen Erfolg hat? Oder erfolgreich damit eingesetzt werden kann?
Ja, da muss ich eigentlich einmal sagen, warum aus osteopathischer Sicht, wie es zu der Wochenbettdepression aus mechanischer Sicht kam. Also es gibt unterschiedliche Gründe. Es kann zur Wochenbettdepression auch aus hormoneller oder frühkindlichen Traumata kommen, die durch die Geburt wieder hervorgerufen werden. Die landen aber oft tatsächlich in einer Psychose in 0,1 bis 0,2% der Fälle. Die müssen wirklich zum Psychiater mit Klinikaufenthalt, die müssen medikamentös und psychotherapeutisch eingestellt werden. Während die, ich sage jetzt mal, normale Wochenbettdepression, nicht die Psychose, sondern die normale Wochenbettdepression, hat oft eine mechanische Ursache. Nämlich, dass während der Geburt das Kreuzbein nach unten rutscht. Das ist normal. Es sollte danach aber wieder nach oben gleiten. Und wenn man eine sehr lange, sehr schwierige Geburt hatte, dann noch mit Saugglocke oder Zange gearbeitet wurde, mit sehr viel Druck, mit dem Christella-Handgriff, das ist, wenn die von oben, vom Bauch noch mit dem Unterarm runterschieben, dann hast du noch mehr Druck auf dem Becken. Oder mit so starken venenfördernden Medikamenten arbeiten, da ist der Druck so stark. Oder eine lange, schwere Geburt, die dann in einem sekundären Kaiserschnitt endet. Mhm. Ja, da haben die oft dann schon 30 Stunden Wehen gehabt, der Druck nach unten. Und das Kreuzbein hat dann nicht mehr die Möglichkeit, nach oben zurückzugleiten, sondern ist unten fixiert. Mhm. So, jetzt wird spannend, weil damit habe ich eine völlig andere Situation, eine andere zirkuläre Situation, eine andere Durchblutungssituation, eine andere Lymphsituation. Es fließt nicht mehr so gut ab. Die Beckenorgane, da treten auch die Nerven am Kreuzbein aus, die werden nicht mehr so toll versorgt von den Nerven. Und vor allem habe ich das Problem, ich habe einen Zug auf dem kraniosakralen System. Das Kranium ist der Schädel und das Sacrum ist das Kreuzbein. Und ich habe um das Hirn, die Dura, die Hirnhaut, die geht ums Hirn und Rückenmark runter und ist verbunden mit dem Kreuzbein. So, wenn das Kreuzbein jetzt nach unten fixiert ist, habe ich einen Zug auf diesem ganzen System. Und im Kopf, in der Mitte vom Hirn ungefähr, ist noch eine quere fasziale Struktur, die auch nach unten gezogen wird. Also es ist im Grunde wie ein Ballon, ein Heißluftballon. Unten der Korb ist das Kreuzbein und ich habe einen Zug auf den ganzen Schirm. Und in der Mitte von dieser queren faszialen Struktur im Kopf sitzt die Hypophyse, die Chefin aller Hormone ist. Das wiederum macht vielleicht das Bild klarer. Also was ich dann machen muss, ist den Druck vom Kreuzbein wieder lösen, beziehungsweise das Kreuzbein wieder in seiner Ursprungssituation liften, dass es wieder hochgleitet, ja, um den ganzen Zug wegzunehmen.
Und das ist ein, also du hast schon diesen Begriff, die Menschen, die sich mit Osteopathie auskennen oder schon mal was davon gehört haben oder selbst in Behandlung waren, kennen den Begriff der Kranio, also dem Kopfsakrum, also genau eben beim Kreuzbein, kennen das auch. Und diese mechanische oder diese einklemmende und Zugvariante ist das, was, wenn ich es richtig verstehe, in der Osteopathie an verschiedenen Stellen ein Thema ist. Also bei der kraniosakralen Therapie nicht mit massiv intensiven muskulären Techniken oder ähnlichem zu arbeiten, sondern letztendlich, wie könnte man es beschreiben, wieder zu lockern, zu lösen, zu mobilisieren? Wie würdest du das beschreiben?
Ja, wobei ich da auch, da gibt es verschiedene Techniken. Ich arbeite sowieso sehr sanft, ja, aber man geht schon auch an den Beckenboden, der ist eine muskuläre Struktur, ja, um das zu lösen. Das Kreuzbein, aber auch ans Zwerchfell, ist auch eine muskuläre Struktur, an den Übergang vom Hals-Brustkorb, aber auch an den Kopf selber und ans kraniosakrale System, sprich, dass sich das Kreuzbein und den Kopf wieder als eine Einheit, also diese Dura im Grunde, die Hirnhaut bearbeite. Das hört sich mal ein bisschen komisch an, wer es noch nicht erlebt hat.
Hast du eine Definition in der Osteopathie? Was ist Osteopathie?
Die Osteopathie besteht aus drei Teilen. Einer ist der parietale Teil, da behandelt man vor allem die Knochen, Muskel-Sehnen-Bänder-Apparat sowie in der Physiotherapie. Der zweite sind der viszerale Teil, da behandelt man die inneren Organe. Und der dritte ist eben der kraniosakrale Teil, eben Kopf und die Wirbelsäule behandeln.
Und alles immer mit den Händen in der Behandlung und eine Mobilisation, Bewegung quasi. Und Bewegung bedeutet Leben, eine Regulation mit einleiten zu können auf dieser Ebene.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also wir arbeiten nur mit unseren Händen. Ein Grundprinzip der Osteopathie ist, dass wenn alles im Körper gut beweglich ist, man keine Blockaden hat. Blockaden sind nicht nur in der Wirbelsäule gemeint, sondern auch zum Beispiel Narben sind Blockaden oder wenn man einfach eine Festigkeit im Körper hat. Wenn man keine hat und alles optimal beweglich ist, dann hat man eine super Durchblutungssituation, gute Lymphsituation, gute Nervenversorgung. Und somit hat der Körper eigentlich eine gute Autoregulation, eine Selbstheilung. Sprich, unser Ziel ist, oder wir schauen, wo ist es fest im Körper und behandeln das. Somit behandeln wir keine Krankheiten, sondern wir schauen, dass der Körper gut im Flow ist.
Ja. Und ich glaube, dass gerade bei unserem Thema jetzt auch über die Wochenbettdepression, wenn wir dazu sprechen und diesem Konstrukt auch der Theorie mit einem Zug letztendlich auf die Hirnhäute und dann, du hast es eben genannt, auf die Hypophyse mit eingeht, sprich, das zentral regulierende Organ, was die Hormonregulation in verschiedenen Bereichen mit beeinflusst, unterscheidet sich ja auch zu dem Hormonabfall, der entsteht durch die Geburt selbst. Also die Variante, die du mit dem Blues, die die ersten Tage anhalten können und diese massiven Veränderungen der Sexualhormonebene, ist ja eine andere hormonelle Situation nochmal, die durch einen dauerhaft anregenden Zug vielleicht auch auf die Hypophyse sie mit beeinträchtigen würde. Also gibt noch mal mehr auch Spielraum und Regulationsmechanismen auf hormoneller Ebene, die eben nicht nur durch die Geburt selbst erklärt werden, weshalb vielleicht dann auch diagnostisch nicht näher noch mal darauf eingegangen wird und noch mal geschaut wird und es darüber hinaus auch erstmal nicht weiter berücksichtigt wird und nur darauf hingewiesen wird, das hat ja etwas zu tun, weil es ist ganz normal letztendlich, dass es auftritt. Und da kommen wir eben schon ohne, ich finde es schön, weil du sagtest, es ist dann nicht die Behandlung der Wochenbettdepression, sondern die Regulation oder die Autoregulation wieder zu fördern, damit die Symptome sich reduzieren.
Genau. Dazu gibt es eigentlich nochmal zu den Wochenbettdepressionen und der Regulation oder Selbstregulation auch eine schöne Anekdote von Sutherland, der einer der Mitbegründer der Osteopathie ist. Der war Landarzt vor über 100 Jahren und wurde zu einer Wöchnerin, das sind die Frauen nach der Geburt, werden so genannt, im Wochenbett, gerufen, die unter einer Psychose leidete. Und sie kam ihm schon auf dem Weg entgegen. Er hat sie dann aufs Pferd gesetzt, damit sie nicht wieder den Weg zurückgehen muss. Und als sie wieder bei der Farm ankam, war sie wieder völlig klar im Kopf, weil das Pferd das Becken praktisch mobilisiert hat und somit sich das Kreuzbein gelöst hatte, ja, und der Zug weg war. Das ist auch ein Grund, warum es den Frauen meistens nach 6, 7, 8, 9 Wochen wieder besser geht, weil sie mobiler werden. Ja, am Anfang liegen sie viel, sind viel zu Hause, bewegen sich nicht viel und dann gehen sie wieder raus, spazieren mehr, treffen ihre Freundinnen, wenn sie in der Lage sind und die Depression nicht zu doll ist. Und somit wird das Becken mobilisiert, ja, und das Kreuzbein löst sich hoffentlich. Aber bis dahin leiden sie. Und wenn sie Glück haben, löst es sich dann, ja.
Wenn sie Glück haben, löst es sich. Würdest du das Reiten auf dem Pferd als eine parietale Technik ansehen oder war das eine
kraniosakrale Technik? Ja, nein, es ist eine Kombination.
Okay.
Ja, es ist eine Kombination.
Und das heißt auch in der Osteopathie wechselt man zwischen den, also man folgt wirklich mit den Händen als Augen und versucht herauszufinden, wo ist die Situation und
wo ist es fest?
Wo ist es fest?
Okay. Was will ich locker haben? Genau, das ist teilweise auch in einem Griff sozusagen, den ich habe, habe ich gleichzeitig alle drei Anteile wahrscheinlich. Ich locke mich eigentlich ein, ich gucke, wo ist es fest, gehe hin mit meinen Händen und ich sage immer, ich locke mich ein, das hört sich mal ein bisschen komisch an und warte, was der Körper macht. Also der Körper arbeitet selber und deshalb ist es so sanft und somit kann man auch Babys ab Tag 1 behandeln.
Für Menschen, die uns zuhören, die entweder in ihrem Umfeld oder vielleicht auch selbst davon betroffen sind, sein könnten, trotzdem nochmal auch auf dieser Risikofaktorenebene nochmal zu schauen. Also du hast eben so, es gibt ein paar Sonderfälle. Hast du noch andere Punkte, wo du sagst, was ein Grund sein könnte, warum man vielleicht eher dazu neigt? Wenn ich es richtig verstanden habe, als Risikofaktor ist das Geburtstrauma selbst unter Umständen etwas, was der auslösende Faktor sein könnte. Aber gibt es noch mehr?
So eine Ursache ist eigentlich diese zu langen Geburten und eben Sauglocke, Zange, das, was ich sagte. Und das andere ist, was eher eine Psychose eben auch hervorrufen kann, wenn die frühkindliche Traumata hatten, die dann wieder hochkommen durch die Geburt.
Vorherige,
also sexuelle Traumata oder so, die dann eben durch die eigene Geburt wieder hochkommen.
Andere?
Die kann man nicht mechanisch behandeln.
Aber was könnte man in dem Bereich trotzdem etwas machen? Ich frage mal.
Die würde ich tatsächlich dann zum Arzt schicken. Und auch wenn ich merke, eigentlich müsste ich nach einer Behandlung eine deutliche Verbesserung merken bei den Frauen. Und wenn ich die nicht merke, dann schicke ich sie zum Arzt, weil ich möchte die Frauen nicht zu lange mit einer Depression herumlaufen lassen. Aber bevor man den Frauen Antidepressiva gibt, lohnt es sich doch, das osteopathisch mal zu versuchen.
Gerade in diesem Zustand. Risikofaktor, bestehende Depression im Vorfeld, ist das nochmal etwas, wo du nochmal anders drauf schauen würdest?
Ja.
Oder?
Ja, das ist ja dann nicht mechanisch, sondern das sind meistens hormonelle oder chemische Gründe.
Ich würde gerne einen Schritt, nämlich nicht nur auf Mama zu schauen, sondern auch auf das Baby zu schauen. Was hältst du davon? Wir haben das gemacht mit unserer Tochter direkt nach der Geburt. Eine erste osteopathische Behandlung für Mama und Kind vor allen Dingen auch. Ist das etwas, was du auch empfehlen würdest oder wo du einen Fokus drauf legen würdest?
Das ist natürlich optimal. Vor allem der Punkt ist auch die Mama. Weil viele lassen nur das Kind behandeln. Das hat sich recht. Viele wollen einen Check-up haben beim Kind. Bei manchen ist es notwendig, bei manchen wahrscheinlich nicht. Aber es ist trotzdem gut, weil wir die Kinder nochmal anders anschauen als die Kinderärzte. Und das Wichtige ist aber tatsächlich auch die Mamas einmal zu checken, weil natürlich durch so eine Schwangerschaft und auch Geburt körperlich ja so wahnsinnig viel passiert. Dann müssen die stillen, dann ist teilweise der Milchfluss schlecht und die denken immer nur ans Kind. Das ist eigentlich mindestens so wichtig, auch die Mutter einmal zu behandeln und es wieder ins Lot zu bringen.
Welche anderen Unterstützungsformen gibt es auch für Mütter? Vielleicht auch, was du selbst erfahren hast. Auf wen kann man sich sonst verlassen? Also vielleicht sicherlich Osteopathie-Kollegen, aber gibt es noch andere, also Hebammen denke ich eben dran, oder andere Unterstützung, die man sich holen kann?
Natürlich, die Hebammen sind die erste Adresse im Wochenbett. Dann gibt es ja die Stillberater, falls das nicht klappt. Übrigens, da hilft natürlich auch Osteopathie hervorragend, weil da meistens auch irgendwie der Brustkorb zu fest ist und somit die Milchproduktion nicht so gut ist. Mhm. Ja.
Also es ist nicht unbedingt nur ein Oxytocin und vielleicht auch Prolaktin hormonelles Thema, sondern da auch eher ein Brustkorb, der zu fest geworden ist und die Milchproduktion dadurch staut quasi.
Genau, dass die Durchblutung der Brüste einfach nicht so gut ist oder auf der einen Seite gut, auf der anderen nicht so gut, ja, weil die Rippen zum Beispiel blockiert sind, auf der Seite, die Brustwirbel auf der Höhe blockiert sind. Das kann man natürlich hervorragend behandeln.
Würdest du einen Zusammenhang sehen, dass das auch etwas unter der Geburt passiert ist oder in der Zeit vielleicht auch danach durch Lagerung? Oder hast du da irgendeinen Zusammenhang?
Das kann schon 10 Jahre alt sein.
Okay. Und wäre in der Theorie zumindest dann, wenn ich das richtig verstehe, mit dem geburtstraumatischen Geschehen und der Auswirkung auf die Wochenbettdepression und die hormonellen Veränderungen an der Hypophyse, also ich gehe wieder nach oben hin, dann vielleicht auch einen Einfluss auf den Hormonfluss hätte, was die Prolaktinausschüttung mit betreffen würde.
Ja, absolut, absolut. Das kann natürlich einen Einfluss auch darauf haben.
Das wiederum heißt für die Stimmung auch, es funktioniert nicht und könnte wieder ein weiteres Thema werden. Also sehr, sehr spannend, überhaupt ein anderes Erklärungsmodell parallel noch dazu zu haben und es nicht als eine weitere Depressionsformen einfach nur zu verstehen, sondern diese Entwicklung dort auch genauer mitzunehmen. Du hattest eben schon gesagt, deine Empfehlung wäre, es gibt einen Online-Fragebogen, den man quasi verwenden könnte.
Genau, EPDS.
EPDS, das kann man einfach mal in einer Suchmaschine eingeben und würde mehr dazu finden. Was würdest du sonst insbesondere den Frauen, aber vielleicht auch den Partnern mitgeben, wo man dann sich näher damit nochmal auseinandersetzen sollte?
Ja, wichtig ist eigentlich immer, wenn einem was komisch vorkommt, darüber zu reden mit dem Partner erstmal, weil die kennen ja ihre Frauen, die wissen ja, wie sie vor der Geburt waren, ob sie sich jetzt sehr verändern und kennen vielleicht auch irgendwie Freundinnen, ob die genauso waren oder nicht. Also die Männer, die Hebammen, dann 6 Wochen nach der Geburt hat man ja den typischen gynäkologischen Termin zur Nachsorge. Da auch drüber sprechen oder fragen, ist das normal, dass ich mich so fühle? Ist das normal, dass ich die ganze Zeit weine? Ja, nein, ist es nicht. Einfach drüber reden. Das Schlimmste ist zu denken, es sei normal, ich muss das jetzt alles ertragen. Man muss gar nichts ertragen. Man sollte sich einfach Hilfe holen.
Ja, und da ist sicherlich der Einstieg über die Osteopathie durchaus etwas, was so wie wir es auch gerade besprochen haben, also sowohl für das Kind als auch für die Mutter, das kann man im Vorfeld vielleicht sogar schon planen und dann ist das schon quasi ein gesetzter Termin. Gib uns doch mal ein bisschen Einblick in deine Praxis und deinen Praxisalltag. Du bist hier in München. Erzähl uns auch gerne mal ein bisschen von deinem Werdegang dorthin. Also du bist ja nicht als Osteopathin vielleicht geboren oder du bist vielleicht für die Osteopathie geboren, aber genau. Wie ist dein Weg?
Als ich 16 war, stand eigentlich fest, ich möchte einen medizinischen Beruf haben. Ich kannte die Osteopathie leider nicht zu dem Zeitpunkt oder letztendlich hat es keinen Unterschied gemacht. Ich kannte nur Physiotherapie und Medizinstudium. Im Medizinstudium kam ich leider nicht rein, weil ich kein 1-0 oder ähnliches Abi habe. Habe die Physiotherapieausbildung dann in Berlin gemacht. Die geht 3 Jahre lang und habe während der Physiotherapieausbildung einen Dozenten gehabt, der Osteopath war. Und da habe ich wie ein Terrier angebissen und bis heute nicht mehr losgelassen. Und habe dann direkt danach im Anschluss in München wieder die Osteopathieausbildung, die 5 Jahre dauert, berufsbegleitend zum Physiotherapiealltag draufgesetzt. Und danach noch eine Heilpraktika gemacht. Man muss auch sagen, heutzutage kann man Osteopathie auch direkt nach dem Abi studieren. Das gab es damals gar nicht. Insofern habe ich gar keinen Umweg gemacht. Und es ist auch nicht schlecht, diese 3 Jahre mal in Krankenhäusern. Wir mussten immer vormittags im Krankenhaus arbeiten. Nachmittags hatten wir Schule. 3 Jahre durch Berliner Krankenhäuser zu gehen, da hat man schon viel gesehen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut getan und war eine gute Lehre.
Ja. Und die Heilpraktiker-Ausbildung für dich als Ergänzung, um dann auch frei im First Contact zu arbeiten, sprich diagnostisch-therapeutisch tätig sein zu können?
Genau so. Nicht mehr weisungsgebunden zu sein. Das heißt, dass der Patient erst zum Arzt gehen muss und sich Rezept holen muss. Das muss er jetzt nicht. Ich kann ihn direkt behandeln und kann einfach besser abrechnen. Osteopathie ist kein staatlich anerkannter Beruf, obwohl die Krankenkassen ihn bezuschussen. Es ist alles sehr schwierig in diesem Bereich.
Interessant.
Ja, interessant, weit, genau. Da passiert noch viel in den nächsten Jahren.
Die Heilpraktiker-Tätigkeit für dich als, ich nenne es mal gerne als Tool, um deinen Praxisalltag zu gestalten, oder gibt es im Bereich der Naturheilkunde auch andere Bereiche, auf die Teile in deiner Praxis sind oder auf die du vielleicht auch mit komplementären Ansätzen auch mit Kollegen zusammenarbeitest?
Ich arbeite tatsächlich nur osteopathisch, weil meiner Meinung nach ist das gut, sich auf eins richtig gut zu konzentrieren und da versuchen, richtig gut zu sein. Als wenn ich jetzt noch, ich sage, ein bisschen Akupunktur mache und ein bisschen Globuli gebe und ein bisschen dies und das. Es gibt naturheilkundlich oder auch alternativmedizinisch so viel, was man machen kann, komplementär. Aber da finde ich es total sinnvoll, da mit Kollegen zusammenzuarbeiten und die dann dahin zu schicken. Und die sind dann perfekte Akupunkteure zum Beispiel.
Ja, oder phytotherapeutisch oder wie auch immer.
Aber genau.
Das Schöne ist, deswegen muss man in dem Kontext ja auch nochmal sagen, dass so viel mit dem Heilpraktikerwesen dann auch letztendlich auch kombinierbar ist und möglich ist, mit in den Praxisalltag mit einzubauen und zu erweitern. Es ist dann nicht nur beschränkt auf einen bestimmten Berufsstand.
Genau. Und ich arbeite übrigens auch sehr gerne mit Ärzten zusammen und schicke die Patienten mir hin und her. Manche haben Angst vor uns, gerade wenn wir nicht mehr weisungsgebunden arbeiten, weil sie natürlich auch den Erstkontakt haben. Aber ich finde, man kann ganz toll zusammenarbeiten, weil ich wiederum, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, auch in anderen Bereichen, schicke ich sie ja wiederum zum Arzt. Ja.
Ich finde es einen wichtigen Punkt, dass es nicht ein Schwarz und Weiß entweder oder ist, sondern eigentlich gemeinsam in einem Gesundheitswesen unterwegs sind. Und dementsprechend sind ja genau das Ergänzende, Komplementäre. Und in der Osteopathie finde ich das schön, wie du es auch gesagt hast, die Autoregulation quasi mit anzuregen. Wir behandeln gar nicht die Erkrankung. Für mich selbst, bei mir in der Praxis, ist es auch eher, den Fokus auf Gesundheit zu legen und nicht nur die Symptome quasi wegzubehandeln, sondern wie kann ich Gesundheit mehr in den Vordergrund stellen. Also von daher durchaus haben wir da noch mehr Möglichkeiten, glaube ich, mit Kollegen in unterschiedlichen Bereichen zusammenzuarbeiten.
Dann wäre Patient optimal versorgt.
Ja, 2 Themen habe ich noch. Einmal würde ich gerne jetzt mit dir, ich habe standardmäßig immer wiederkehrende Fragen bei uns in den Podcast-Episoden und ich möchte dich einfach bitten, sie spontan zu antworten, gar nicht zu lang. Und ich lese sie mal nach und nach vor. Die erste Frage ist, was hat dich dazu inspiriert, in deinem Fachgebiet überhaupt zu arbeiten?
Ich finde es wahnsinnig spannend, mit den Menschen zu arbeiten und am Menschen. Auch oft im Gegensatz zu vielen Ärzten, die einen kaum noch anfassen und hier und dort hinschicken. Mich interessiert der Mensch an sich. Jeder Mensch ist anders, das ist so spannend. Und eben jeder Körper ist anders.
Sehr spannend. Ich mache einfach weiter. Welche Person oder welches Ereignis hat dich am stärksten in deinem Leben bisher beeinflusst?
Wahrscheinlich meine Kinder.
Beide gleich?
Ja, jeder auf seine Art.
Was ist die wichtigste Lektion, die du aus deinen Berufserfahrungen gelernt hast?
geduldig zu sein, vor allem mit mir selber und jeden Menschen versuchen, helfen zu wollen, aber auch meine und die körperlichen Grenzen des Patienten zu erkennen und zu akzeptieren.
Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Morgendliches Chaos, dann komme ich in die Praxis, die für mich eine Art Spa-Besuch ist. Ich liebe meinen Job, ich sage immer, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Dann behandle ich vormittags und einen Nachmittag in der Woche, behandle immer eine Stunde einen Patienten und nachmittags bin ich sonst die restlichen Nachmittage bei meinen Kindern.
Schön. Was macht man dann am Nachmittag?
Man fährt zum Fußballtraining und Taekwondo und spielt Playmobil.
Okay. Meine letzte Frage, welche aktuelle Entwicklung und oder Trends erkennst du in deinem Fachgebiet und dann insbesondere in der Osteopathie und was findest du besonders spannend?
Die Osteopathie hat so unterschiedliche Auslegungsformen. Ich bin immer sanfter geworden in der Behandlung. Es gibt aber auch Kollegen, die lieben Einrenken. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist einfach Geschmackssache auch vom Patienten. Ich weiß gar nicht, ob es da Trends gibt. Ich glaube, es sind eher Geschmäcker.
Okay. Wir haben eben eingangs dazu gesprochen, du bist regelmäßig jedes Jahr auf vielen Weiterbildungen, bist immer mit dran. Du hast eine Formulierung genannt, du wirst immer weicher in der Behandlung. Ja. Ich fand das sehr spannend, weil klar, aus der Physiotherapie kommend, das typische parietale System und immer weicher und dieses Andockende und Reinspürende, was sich mehr mitentwickelt. Was waren die letzten Weiterbildungen, die du da in den Bereichen gemacht hast?
Ich habe in den letzten Jahren mehr gynäkologische Fortbildungen gemacht, davor die Kinderausbildung, 2 Stück. Und jetzt im März hatte ich noch, im März und jetzt im Oktober, eine sehr spannende Thorax-Fortbildung über Lunge, Herz. Denkt man auch, als wenn man schon 11 Jahre fertiger Osteopathin ist, das habe ich doch irgendwie schon 1000 Mal gehört und gemacht. Aber auch da spürt man immer feiner. Dann sagen sie, ja, versuch mal das und das eine Band zu spüren vom Herzen. Dann denkst du erst, die spinnen doch, wie soll ich das denn machen? Aber mit Anleitung geht das. Es ist nicht vorstellbar, was wir alle spüren können. Das ist wirklich spannend und diese Reise, das ist nämlich auch so toll, nimmt nie ein Ende. Man kann immer noch mehr spüren und noch weicher werden und in der Anatomie noch genauer werden, im anatomischen Wissen.
Sehr spannend. Ich versuche am Ende des Podcasts immer nochmal zusammenfassend oder vielleicht explizit jetzt auch auf unser Thema Wochenbettdepression bezogen, ein paar Tipps mitzugeben. Das ist vielleicht in dem Kontext, wir haben andere Themen, über die wir sprechen, da macht es manchmal noch mehr Sinn, aber was wären deine Tipps für Menschen, die uns gerade zuhören? Was sollen sie tun? Was kann man tun, wenn man vielleicht der Erkenntnis näher rückt, es könnte das Thema Wochenbettdepression gerade mich persönlich betreffen? Welche Schritte sollte ich tun? Was kann ich für mich selbst direkt tun?
Erstmal mit ihrem Partner, heutzutage muss man wahrscheinlich auch Partnerin sagen, dann mit den Hebammen darüber reden und dann zum Osteopathen gehen und mit dem Gynäkologen darüber reden.
Okay.
Und mit Freundinnen, die haben ja selbst oft Kinder und Erfahrungen und können vielleicht auch einschätzen, was ist normal und was nicht. Ich habe immer eine Freundin, wenn ich Fragen hatte, habe ich immer eine Freundin von mir angerufen, die hatte schon 4 Kinder. Die wusste auf jede Frage eine Antwort. Die war das beste Lexikon.
Super. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich glaube, dass wir einen sehr spannenden Überblick einmal über Wochenbettdepression und wirklich interessante Ansätze gezeigt hast, wie man anders an das Thema nochmal herangehen kann, die ich ehrlicherweise so vorher auch nicht kannte. Sehr vielen Dank für deine Zeit, für deine Informationen. Ich hoffe, dass wir uns doch bei Gelegenheit nochmal wiedersehen.
Vielen Dank für die Einladung.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.